Kapitel 3 Fertigkeitsbildung. Im Unterschied zur Wissensbildung gilt es, die Lebensressource Fertigkeitsbildung kurzfristig hochzuregeln, zu intensivieren und mit Ressourcen, Zeit und Geld auszustatten. Von heute vielleicht knapp 10 auf etwa 25%. Oder, um mit dem Bild der vier Gläser zu sprechen, wir sollten einen Teil des Wassers aus dem zu vollen Wissensglas in das Glas der Fertigkeitsbildung umfüllen. Auf die Lebensressource Fertigkeitsbildung zahlen alle die Kompetenzen ein, die praktische und lebensnahe Kompetenzen vermitteln, also Kompetenzen, die jeder Mensch im Alltag immer wieder einmal gut gebrauchen kann. Explizit nicht gemeint ist damit die häufig in der öffentlichen Diskussion exemplarisch herangezogene Steuererklärung. Fertigkeitsbildung ist viel mehr als zu erlernen, wie man mehr Netto vom Brutto bekommt. Fertigkeitsbildung hat ein schöpfendes Element und ist somit sehr eng mit der Selbstwirksamkeit verwoben. Daher geht es vor allem um das Machen und das Selbermachen der Menschen. Und es geht um den Raum, den wir als Gesellschaft für das Ausprobieren und Erleben ermöglichen. Darauf konzentrieren wir uns. Die drei hier vorgestellten Ansatzpunkte sind konkret umsetzbar und kurzfristig machbar. Wie eine praktische Grundbildung die Lebensfähigkeit sichert. Die schulische Bildung fokussiert heute einen Bildungskanon, durch den Menschen nur bedingt auf ihr späteres Leben vorbereitet werden. Viele Fertigkeiten, die Menschen höchstwahrscheinlich in ihrem Leben brauchen werden, fehlen. Sie sollten aber zumindest in Grundzügen vermittelt werden, um sich im späteren Leben der eigenen Stärken bewusst zu sein und richtige Entscheidungen treffen zu können. Dazu zählt auch praktisches Wissen und Know-how. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Mensch während seiner Lebenszeit ein Zimmer streichen, eine Lampe aufhängen oder ein Essen kochen wird, ist ziemlich hoch. Da dafür aber rudimentäres Methoden- und Fertigkeitswissen notwendig ist, sollte eine praktische Grundbildung dies in lebensnotwendigen Feldern und im Sinne der Allgemeinbildung auch vermitteln. Lebensnahe Fertigkeiten sind übrigens nicht auf handwerkliche Themen beschränkt, sondern sollten allgemein gefasst sein. Sinnvoll sind zum Beispiel Grundkenntnisse in Vermögensaufbau, Arbeitnehmerrechten oder der Programmierung einer Homepage. So wird aus der akademischen Allgemeinbildung eine deutlich praktischere und lebensnähere. Dabei ist die Grundbildung zunächst vor allem in der Breite zu denken. Sie kann nur dann allgemeinbildend wirken, wenn sie einen Querschnitt über die benötigten Ressourcen für das menschliche Leben abbildet. Um also im Sinne der effizientesten Ressourcenverteilung zu agieren, müssen wir in einem ersten Schritt die derzeit übliche frühe Vertiefung von akademischen Inhalten durch eine praktische Grundbildung ersetzen. Denn bevor wir in der Mathematik die Diskussion von Kurven im Detail beherrschen, gilt es, viel grundlegendere Kompetenzen zu erwerben, um Herausforderungen unseres Lebensweges zu meistern. Nur wie kann das konkret gelingen? Eigentlich ist es doch ganz einfach. Neben der klassischen Berufsausbildung von etwa 3 Jahren sollte es eine vorgezogene Fertigkeitsausbildung im Sinne einer Grundausbildung für alle geben. Beispielsweise können Handwerksbetriebe so in die Allgemeinbildung integriert werden, indem Grundlagen übermittelt werden. Dabei geht es auch darum, Interessen und Leidenschaften zu wecken. Und das funktioniert nur in der Praxis und nicht in der Theorie. Während eines Gartenkurses, bei dem praktische biologische Kenntnisse über die Anpflanzung von Bäumen vermittelt werden, verliebt sich möglicherweise eine Schülerin in die Gärtnerei. Ob sie tatsächlich später diesen Beruf mit Passion ergreifen wird oder lediglich eine ausgleichende Freizeitbeschäftigung voll Leidenschaft entdeckt hat, ist dabei nicht wichtig. Entscheidend ist die Vermittlung der Lebenspraxis, um Schülerinnen schon früh aus der Glocke der akademischen Bildung in die Lebensrealität zu führen. Sinnvoll ist es auch, im Rahmen der praktischen Bildung die Fertigkeiten der Notfallrettung zu vermitteln. Dabei geht es weniger um theoretische Kenntnisse als um praktische Anwendung. Eine Gesellschaft, in der jeder Einzelne über Grundkenntnisse in medizinischer Notfallrettung verfügt, kann beispielsweise die allgemeine Sicherheit, zumindest aber das Gefühl und die Selbstwirksamkeit, verbessern. Und dem Einzelnen gibt diese Grundausbildung Sicherheit, was in welcher Situation zu tun ist. Ganz nebenbei lernen alle so in sehr wirklichkeitsnahem Umfeld mehr über den eigenen Körper. Win, win, win. Also ab sofort Sanitätskurse für alle in der Schule? Natürlich nicht, denn solche Lerneinheiten sollten außerhalb der Schulgebäude stattfinden. Sieht man, wie sich Künstlerinnen durch Situationen, Orte und Begegnungen inspirieren lassen, stellt sich die berechtigte Frage, ob ein Klassenraum als Inspirationsquelle ausreichend ist. Denn nur auf der Rettungswache oder in der zentralen Notfallambulanz eines Krankenhauses erfahren die Schülerinnen mehr über den stressigen Alltag dieses Berufsbildes. Nicht alle Schülerinnen brauchen dabei den gleichen Praxiseinsatz. Viel sinnvoller ist es, kleine Gruppen zu bilden, um so eine bessere Betreuung zu ermöglichen. Gleichzeitig wird so auch die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen in der Gruppe gefördert. Beispielsweise durch die selbstständige An- und Abreise zum Lernort oder die Dokumentation der Lernziele. Staatliche Institutionen sollten in diesem Kontext die aktuell hohen Transaktionskosten reduzieren, also jene Kosten, die anfallen, um die Grundbildung zu ermöglichen. Vor einigen Jahren noch mussten sich die Schülerinnen im eigenen Bekanntenkreis und darüber hinaus um Praktikumsstellen bemühen. Besser wäre eine zentrale Peer-to-Peer-Verteilung, um hier Aufwände zu reduzieren. Denn idealerweise findet diese Grundausbildung nicht einmalig während der Schulzeit, sondern in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel einmal im Quartal, statt. Dazu muss der Staat Hürden und Bürokratien abbauen, um die Vielfalt der Stimuli zu ermöglichen. Die unterschiedlichen Eindrücke regen zudem das ganzheitliche Verständnis über die einzelnen Lebensbereiche an. Kreativität entsteht durch Konfrontation. Und die Verbindung von theoretischem und praktischem Wissen führt zusätzlich zu einer besseren Speicherung der Lerninhalte im Langzeitgedächtnis. Außerdem bieten diese Arten von Mini-Praktika auch eine Inspirationsquelle und Abwechslung im schulischen Alltag. Wir wissen aus der Sozialpsychologie, wie wichtig Vorbilder für die Entwicklung von Menschen sind. Auch hier kann die praktische Grundbildung hilfreich sein. Es braucht dazu allerdings praktische Vorbilder in der Gesellschaft, die diese Rollen auch authentisch ausfüllen können. Erfahrungen an der Seite von Vorbildern führen zu mehr Toleranz im späteren Leben. Entsteht doch ein gewisser Respekt, wenn Schülerinnen etwa Führungskräfte während eines normalen Arbeitstages als Schatten begleiten. So erleben sie einen Arbeitstag mit 16-Stunden-Meeting-Marathons und hohem Stresslevel. Im Rahmen des Bildungsökosystems bietet eine praktische Grundausbildung die große Möglichkeit, das ganzheitliche Verständnis theoretisch und praktisch zu vermitteln und über die Berufsgruppen hinweg ein möglichst holistisches Bild zu erhalten. Während in den Mini-Praktika konkretes Know-how ideal vermittelt werden kann, so kann dies für allgemeinere Themen auch in anderen Umfeldern gelingen. Der Vermögensaufbau könnte zu einem wiederkehrenden Lerninhalt einer Klasse werden, die zu Beginn der gemeinsamen Lernarbeit ein festes Budget zur Investition erhält, um mögliche Gewinne später ausschütten zu können. Wer die schulische Lernglocke durch das Prinzip der allgemeinen praktischen Grundbildung anhebt, sollte auch darauf achten, dass sich jede einzelne Schülerin oder Studentin aus ihrer Komfortzone heraus bewegen muss. Dabei dürfen Extreme natürlich nicht gegen den Willen des Menschen verlangt werden, aber es sollten Anreize dazu gesetzt werden. Unsere Gesellschaft besteht eben nicht nur aus komfortablen Beschäftigungsfeldern, sondern auch aus anstrengenden, risikobehafteten und unangenehmen. So könnte ein Einsatz bei einem Kammerjäger oder der Abfallentsorgung dazu motivieren, die Grundlagen zu schaffen, um andere Kompetenzprofile als wichtige Basis zur Ausbildung in anderen Berufsgruppen zu ermöglichen. Oder aber eben dazu, genau diesen Beruf zu ergreifen. Im Ökosystem der Bildung muss es also auch darum gehen, welche Fertigkeiten ein Mensch braucht, um sinnerfüllt durchs Leben zu schreiten. Sicherlich ist in gewissem Maße Wissen über Naturwissenschaften, Künste, Geschichte und Grammatik sinnvoll, aber eben nicht alleine ausreichend. Mehr Kreativität zulassen und fördern. Wenn wir die Frage stellen, was uns Menschen langfristig von der Maschine, also Robotern wie Algorithmen, differenziert, dann ist Empathie die eine Antwort und Kreativität die andere. Denn Maschinen gehen immer regelbasiert vor. Kreativität hingegen bricht ganz bewusst Regeln, ist häufig unlogisch und ersetzt zu Erwartendes durch das Unerwartete. Kreativität ist nicht angeboren, sondern kann und sollte gezielt gefördert werden. Denn sie ist eine entscheidende Fertigkeit, die den Menschen von der Maschine unterscheidet und dadurch ein wichtiger Zukunftsbaustein für die Gattung Mensch. Die Wissenschaft widmet sich in der Psychologie erst seit den 1950er Jahren dem Thema Kreativität. Joy Paul Guilford, ein Persönlichkeitspsychologe und damaliger Präsident der American Psychological Association, sorgte dafür, dass Kreativität als zentraler Bestandteil des menschlichen Geistes anerkannt wurde. Kreativität leitet sich von dem lateinischen Wort creare ab, was etwa so etwas bedeutet wie etwas Neues schaffen. Wir können also in der Kreativität das schöpferische Element, das die Fertigkeitsbildung auszeichnet, wiederfinden. Die Deutsche Gesellschaft für Kreativität erwartet darüber hinaus, dass eine Idee nicht nur neu und originell ist, sondern auch sinnvoll und nützlich. Es geht also im Wesentlichen darum, die schöpferische Energie eines Menschen zu fördern und möglichst im Sinne der Gesellschaft einzusetzen. Es gibt unterschiedliche Arten von Kreativität. Die expressive Kreativität, häufig bei Kindern und Künstlerinnen zu finden, oder die produktive bzw. Problemlösungskreativität, beispielsweise bei Managerinnen in größeren Organisationen anzutreffen. Auch der Unterschied zwischen konvergentem und divergentem Denken illustriert die Kraft der Kreativität. Grübeln wir so lange, bis wir in einem analytischen Denkprozess zu einer Lösung kommen, nennt man dies konvergent. Im Gegenzug beschreibt das divergente Denken das unsystematische, offene und experimentierfreudige Auseinandersetzen mit Problemstellungen. Divergentes Denken versucht, Denkblockaden und kritische Einwände auszuschalten, die beim konvergenten Denken zu Einengungen führen. Dieser Alles-ist-möglich-Denkansatz ist eine wichtige Alternative, um mehr, bessere oder völlig neue Antworten auf Fragen zu finden. Denn wir werden im Anthropozän zwangsläufig auf neue Herausforderungen treffen, für die unsere bisherigen Lösungsschemata nicht anwendbar sind. Unsere Welt verändert sich in Art und Geschwindigkeit so, dass häufig klassische analytische Lösungsmodelle nicht weiterhelfen. Dies gilt auch für viele Jobs, bei denen unter hohen Unsicherheiten und Unvorhersehbarkeiten nicht mehr allein Fachwissen zu Lösungsansätzen führt, sondern Ideenreichtum. Im Übrigen streben weltweit gesehen viele Unternehmen danach, ihre Arbeitnehmerschaft zu reduzieren. Einer Studie des World Economic Forums von 2020 zufolge wollen 43% der Unternehmen in Zukunft weniger Mitarbeiter haben als heute. Der Grund? Die Automatisierung. Die meisten Menschen streben jedoch nach wie vor danach, möglichst effizient und fehlerfrei Aufgaben zu erfüllen. Das ist in letzter Konsequenz der Tod der Kreativität. Denn Kreativität ist in den seltensten Fällen im ursprünglichen Wortsinn effizient. Sie ist vor allen Dingen nicht planbar. Durch bestimmte Rahmensetzungen kann sie jedoch bewusst stimuliert werden. Verschiedene Workshop-Ansätze und Formate wie Design Thinking oder World Café werden heute von Unternehmen angewendet, um Innovationen zu entwickeln. Die wohl bekannteste Form, kreativ zu werden, ist die des Brainstormings. Beim Brainstorming werden spontane Einfälle gesammelt, zunächst nicht bewertet und anschließend strukturiert. All diese Methoden zielen jedoch darauf ab, ein Problem für ein Unternehmen zu lösen und nicht darauf, den Menschen kreativer zu machen. Wenn man Innovationen als Kunst bezeichnet, dann ist es eben nicht immer förderlich, erst den Rahmen zu haben und anschließend das Bild zu malen. Viel spannender, da ergebnisoffener, ist es loszumalen, ein Kunstwerk der Innovation zu schaffen und anschließend den dazu passenden Rahmen zu identifizieren. Der Rahmen kann hier auch als Einengung oder Begrenzung verstanden werden. Kurzum, Innovation is Art. Was brauchen wir also? Wie können wir die Kreativität der Menschen an sich ausbauen? Dazu ist die Grundhaltung in der Gesellschaft gegenüber neuen Ideen entscheidend. Denn der größte Gegner der Kreativität ist die gedankliche Repression. Hat der Mensch nicht das Gefühl, dass neue Ideen willkommen sind, dann besteht kein Anreiz dazu, überhaupt neue Ideen zu entwickeln. Denn Kreativität bedeutet Mut und Unbedarftheit, wie sie beispielsweise Kindern zu eigen ist. Es geht um explorative Ansätze ohne einengende Blockaden oder Rahmen. Um die Erweiterung des Möglichkeitenraumes, um Denkanstöße in alle Richtungen. Dazu muss sich die Haltung der Gesellschaft entscheidend verändern, hin zu einer Willkommenskultur für neue Ideen, ohne dass diese sofort bewertet, kritisiert oder gar heruntergemacht werden. Nur dann werden wir es schaffen, den Kreativitätsprozess an sich anzukurbeln. Und das ist extrem wichtig für uns, da sich Kreativität auf alle vier Bildungsdimensionen auswirkt. Denn die Fertigkeit, im künstlerischen Sinne Neues zu schaffen und innovative Wege zur Problemlösung zu entwickeln, brauchen wir in allen Lebensressourcen irgendwann. Und das hat Konsequenzen für die Wippe mit den vier Wassergläsern, die anfangs so unterschiedlich gefüllt sind. Debattenkultur ermöglicht politische Teilhabe. Bürger in einer Demokratie beteiligen sich am öffentlichen Leben und an der öffentlichen Debatte. Dabei geht es nicht nur darum, die Nachrichten zu verfolgen und alle paar Jahre wählen zu gehen, sondern um viel mehr. Wer eigene Meinungen entwickelt, sich für Themen begeistert und sie in die Gesellschaft einbringt, ist ein wertvoller Akteur für das politische und öffentliche System. Es geht um Balance. Der Weg dorthin führt über eine starke Debattenkultur, die erstens Themen auf die Agenda setzt und zweitens Gegenpole im öffentlichen Diskurs stärkt. Man könnte sogar so weit gehen, dass die Fertigkeit des Debattierens, also der Vertretung einer Meinung in einem öffentlichen Raum, am Ende die Demokratie stärkt. Denn Demokratie ist nichts anderes als die Herrschaft des Volkes und wird durch Partizipation der Bürger gelebt. Wenn wir also eine repräsentative Demokratie optimieren wollen, dann sollten wir bei der Fertigkeit Partizipation der Bürger ansetzen. Eine gelebte Demokratie wiederum führt langfristig auch zu einem vielfältigeren Blick auf die Realität und damit auch zu einem pluralen Bildungsideal. Etwas, das heute mit Blick auf die Parlamente und den Bundestag nicht gelebt wird. Ein Paradebeispiel, wie eine öffentliche Debatte ablaufen sollte, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zwischen 2018 und 2020 zum Thema Organspendepflicht geliefert. Jens Spahn hat erkannt, wie wichtig das Thema für das Gesundheitssystem in Deutschland ist, weil das Angebot unter der Nachfrage lag. Daraufhin hat er eine Debatte angestoßen, in der sich alle Akteure öffentlich äußern konnten. Extrempole der Meinungen wurden so gestärkt. Dazu zählte nicht nur die parlamentarische Debatte, sondern auch die mediale Debatte in TV, Print und Radio und die allgemeine Information der Öffentlichkeit mit Hintergründen. Spahn hat diese Debatte sehr gut moderiert und hat sie letztlich zu einer demokratischen Entscheidung im Bundestag geführt. Für eine Demokratie ist nicht immer ausschlaggebend, welche Entscheidung getroffen wird, sondern dass eine getroffen wird. Bei der Debatte um die Organspende konnten die Akteure ihre Meinung öffentlich vortragen und so die jeweiligen Gegenpole durch Argumente stark machen. Dabei war es extrem wichtig, dass die unterschiedlichen Gegenpole wie Freiheit und staatlicher Eingriff oder medizinischer Bedarf und ethische Zurückhaltung öffentlich gemacht wurden und aus den jeweiligen Positionen diskutiert werden konnte. Am Ende hat Spahn auf eine Entscheidung gedrängt und vielleicht nicht sein Idealziel erreicht. Allerdings ist der Kompromiss in einer Demokratie ein hoher Wert an sich. Diese idealtypische Debatte zeigt, wie wichtig eine öffentliche, umfassende und transparente Debattenkultur ist. Nehmen wir nur einmal die Alternative für Deutschland, AfD, eine Partei, die neben der anfangs kritischen Haltung gegenüber dem Euro heute vor allem als nicht demokratisch gilt und dem rechtskonservativen Milieu mit starkem Ressentiment gegenüber Nichtdeutschen zugeordnet werden darf. Das Erstarken der AfD nach dem Flüchtlingsstrom im Jahr 2015 ist letztendlich auch eine Folge davon, dass nationalkonservative Meinungen aufgrund der Erinnerungskultur des Zweiten Weltkrieges in Deutschland kaum öffentlich geäußert werden. Denn es besteht immer auch die Gefahr, dabei als politisch rechtsnational abgestempelt zu werden, ohne tatsächlich einer Partei wie der AfD nahezustehen. Unsere Debattenkultur hat sich in den vergangenen Jahren so emotional aufgeladen, dass kaum noch auf der Basis von Argumenten agiert wird, sondern immer vor dem Hintergrund von Wahlen, Wiederwahlen und medialer Positionierung. In einer Demokratie ist es jedoch wichtig, dass jeder seine Meinung zunächst frei und ohne dass er eine Strafe erwarten müsste, äußern kann. Was also können wir konkret tun? Offenbar müssen wir die Vorgänge bei Abstimmungen, Debatten und demokratischen Prozessen neu lernen und erleben, um uns wieder beteiligen zu können. Dazu gehört natürlich auch, dass wir unterschiedliche Positionen identifizieren, um sie in der Debatte richtig einzuordnen. Und dass wir Perspektiven verstehen. Denn Motive und Beweggründe der Menschen, die zu einer Debatte beitragen, führen dazu, dass der Kern der Debatte verstanden werden kann. Daher ist guter Journalismus auch so entscheidend, um die Einordnung für die Zuschauerin nachvollziehbar vorzunehmen und Interessen offenzulegen. Auch deshalb ist die Verantwortungsübernahme der Medien als vierte Gewalt des Staates so entscheidend. Dieses Grundwissen einer Demokratie und damit die Kompetenz zur Partizipation sollten wir frühzeitig im Bildungsideal verankern. Schaut man sich die Landschaft der meinungsbildenden Zeitungen an, dann muss man verstehen, dass die Welt liberal, die Frankfurter Allgemeine Zeitung konservativ, die Taz linksalternativ und die deutsche Übersetzung der Monatszeitung Le Monde Diplomatique globalisierungs- und kapitalismuskritisch ist. Denn nur wenn jeder Einzelne diese Hintergründe der politischen Debatte als Richtung der Argumentation nachvollziehen kann, dann wird sie transparent und partizipativ. Edmund Burke, einer der Urväter des politischen Konservatismus, forderte in seinen Schriften im 18. Jahrhundert, dass nur diejenigen Politik machen sollten, die dazu in der Lage sind. Im damaligen System beschränkte Burke sich also vor allem auf die Aristokratie der ständischen Ordnung. Und dort auch nur auf die, die Zeit, Interesse und ausreichend Geld dafür hatten. Obwohl diese Perspektive völlig überholt scheint, kann man aus ihr doch eine wichtige Lehre für unsere Gesellschaft ziehen. Wenn wir in einer Demokratie leben möchten, in der jeder partizipieren kann, dann sollte die Gesellschaft die Menschen durch Bildung in die Lage versetzen, politisch zu partizipieren. Dazu ist die Schulung in einer modernen, effizienten, offenen und zielführenden Debattenkultur obligatorisch. Langfristig wird so dem öffentlichen Streit die Elitenfärbung genommen, wir erinnern uns zurück an die Berufsgruppen im Deutschen Bundestag, und zum Abbild der privaten Debatten gemacht. Wenn in privaten Debatten die Aufnahme von großen Zahlen von Geflüchteten im Jahr 2015 intensiv und kritisch diskutiert wurde, dann hätte dies unbedingt auch öffentlich passieren sollen. Wir sollten die Menschen also darin ausbilden, sich sachlich streiten zu können. Denn nur wenn der Streit ordentlich geführt wird, dann bietet er eine Grundlage zum Konsens oder zum Kompromiss. Eine entsprechende Schulung führt zur Partizipation jedes Einzelnen am politischen System, der Demokratie und somit auch am bestehenden Machtsystem. Ein Ansatzpunkt könnten die Debattierclubs sein, die im angelsächsischen Raum etabliert wurden. Bereits seit Jahrhunderten wird die Debatte in diesen Vereinen auch als Sport gepflegt. Schon im Jahr 1755 wurde die Cogers Society gegründet, der als erster Debattierclub der Welt gilt. Die ältesten studentischen Debattierclubs wurden in Cambridge 1814 und Oxford 1823 ins Leben gerufen. Sie alle hatten das Ziel, Menschen zu befähigen, öffentlich eine Meinung zu vertreten und sie zur Diskussion zu stellen. Wir können von diesen Debattierclubs viel für unser Bildungsökosystem lernen, denn hier wurden von Anfang an klare Regeln vorgegeben, in denen sich jeder einzelne Akteur bewegen darf. Entscheidend sind dabei die richtige Einstellung und Haltung. Geht es doch nicht darum zu gewinnen, sondern die unterschiedlichen Positionen so stark zu machen, dass sich das beste Argument durchsetzt. Die feste Verankerung der Debatte im Bildungsideal schafft die Grundlage zum politischen Kompromiss. Der politische Kompromiss wiederum ist für unsere westliche Form des Zusammenlebens essentiell.